fire. My pain is the same as your pain. You have glass and I have eyes.
Schokolade fürs Ego. Mit Peter Schmidt und Anna Kuschinski.
Hallo zusammen. Eine neue Folge Schokolade fürs Ego. Und selbst mein Erzfeind, die Kriebelmücke, kann es nicht verhindern. Hallo Anna erstmal, bevor ich weiter labere, warum die es nicht verhindern kann. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr wieder da seid und zuhört.
Hat sie dich schon wieder erwischt?
Die Kriebelmücke war wieder am Start, ist das die. Aber ich bin stärker geworden. Es ist diesmal nicht so schlimm wie sonst. Und ich leide weniger. Ich war zelten am Wochenende und sie hat mich wieder gebissen und ich dachte schon, hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Sehr dramatisch. Aber ja, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen und dachte so, oh, die nächsten Tage werden wieder scheiße. Entschuldigung, ich sollte nicht so viel fluchen.
Scheiße ist kein Fluchen.
Ist kein Fluchen.
Nein. Also es tut mir leid, das ist so Grundschulniveau oder Vorschulniveau. Sag bitte nicht Scheiße, da hat jemand das böse S-Wort gesagt. Scheiße ist kein Schimpfwort, es tut mir leid. Also ja, doch, Schimpfwort, aber das ist kein richtiges. Weißt du, es gibt richtig schlimme Schimpfwörter, richtig eklige, richtig fiese. Ja. Und Scheiße ist einfach nur Entlastung. Es braucht diese Wörter in der Sprache. Das ist so.
Das ist eine schöne Beschreibung. Es ist Entlastung. Ja, ich stimme dir zu.
Es ist Entlastung. Also wir brauchen diese Wörter in der Sprache. Und immer zu sagen, das darfst du nicht, ist völliger Käse. Und dann immer zu sagen, ja, find doch ein anderes Wort. Nein, die funktionieren halt nicht so gut wie diese Kraftausdrücke.
Ich sehe das genauso. Aber ich hatte da eine interessante Diskussion auch drüber.
Natürlich.
Über den Unterschied zwischen Fluchen und Schimpfwörter.
Ich habe irgendwann mal Scheiße geschrieben auf Social Media, habe sofort einen draufgekriegt. Sag, es tut mir leid, das ist doch nur Scheiße. Also worum geht's denn hier? Was soll das? Also ne, ich bin doch nicht 2 Jahre alt. Du musst mir doch jetzt nicht den Mund verbieten. Was soll das?
Anna, du bist gerade mein Krafttier, weil das ist genau meine Argumentation. Manchmal muss es einfach raus.
Auch verdammte Scheiße, tut mir leid. Also Leute, die das dann, also die meinen, ich hätte jetzt ihren Gott beleidigt oder sowas, ne? Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist Sprache und das ist Entlastung und das ist was Gutes.
Okay, danke, dass du das so sagst. Du sprichst mir aus der Seele.
Ja, ich sag
du
ja
hast
nicht,
sehr viele
du
Dinge
verdammte
genau gesagt.
Scheiße. Also du verdammte Scheiße.
Du verdammte.
Du Scheißkerl oder sowas. Das fände ich blöd. Das wäre nicht nett.
Ja, okay. Aber es ist dieses einfach gen Himmel. Oder irgendwo hin zu.
So.
Ja. Ich führe das total. Also, ne, ist genauso wie das Peter geht irgendwo in die Ecke und brüllt erstmal kurz seinen Frust raus. Ja, also Kriebelmücke ist diesmal nicht so stark, aber sie ist wieder da, wie immer.
Hast du
also
sie angeflucht?
Nee, ich habe sie natürlich nicht gesehen. Sie war schon weg und ich habe es dann gesehen. Und man erkennt ja einfach die Bisse, oder ich erkenne die Bisse mittlerweile natürlich sehr gut und selbst gesehen, oh, geht wieder von vorn los. Aber ich bin stärker diesmal. Das wollte ich einfach nur zum Besten geben. Und Anna, bevor wir ins heutige Thema kommen und natürlich auch unsere anderen Rubriken durchgehen, ich habe eine Frage an dich, die meine ich jetzt wirklich ernst. Und zwar, wie viele Spinnen in der Wohnung sind noch okay? Weil, darf ich Kontext oder du wolltest sofort, ne, leg los.
Also, Spinnen sind gute Mitbewohner.
Mhm.
Große Spinnen sind auch gute Mitbewohner.
Mhm.
Also nicht, wenn du Leute im Haushalt hast, die so eine Arachnophobie haben, dann nicht gut. Ansonsten sind Spinnen im Haushalt gute Mitbewohner. Meine Biolehrerin hat mir mal erklärt, wenn Spinnen in der Wohnung sind, heißt das gutes Raumklima. Also lass die Spinnen da, wo sie sind, ist auch gut für die Kriebelmücke. Also halt nicht gut für die Kriebelmücke, aber gut für dich.
Ja.
Und lass die doch, was soll's denn? Also manchmal nerven die mich, wenn die so auf Fußhöhe sind oder irgendwo sich zwischen Möbel und dann will ich was versetzen und dann ist alles voll. Das ist ein bisschen nervig, dann muss ich die mal wegmachen, die weben, aber dann setze ich die Spinnen auch raus. Und solange die oben in den Ecken sind, gute Mitbewohner.
Okay, gut. Weil es haben sich einige bei mir angesammelt, vorwiegend in den Ecken. Und mir fiel das bloß auf, ich habe sie mal durchgezählt, das sind einige. Und ich habe mir einfach darüber Gedanken gemacht. Ich war in letzter Zeit selten in der Wohnung, weil ich viel unterwegs war. Und es ist mir aufgefallen und ich habe genau die gleiche Ansicht. Okay, haben wir das auch geklärt.
Ja.
Anna,
und
du gibst
bitte,
mir heute
bitte,
Kraft.
Ne, wenn ihr die wegmacht, nehmt nicht den Staubsauger. Wir haben da mal ein Interview gemacht mit einem Biologen und der sagte, das ist das Grausamste, was man machen kann, weil im besten Falle ersticken die sofort, dann haben sie Glück gehabt. Im schlimmsten Fall wird die zerfetzt oder es werden ihr erst so ein paar Beine ausgerissen oder sowas, bevor sie stirbt. Das ist wirklich schrecklich und grausam, macht das nicht. Also wenn ihr Spinnen nicht in der Wohnung haben wollt, setzt die raus, ne? Glas, ein Bierdeckel drunter oder eine Postkarte oder was weiß ich was, Spinne raussetzen und alles wird gut. Nicht mit dem Staubsauger, bitte macht das nicht.
Ein Interview dazu? Oh, okay. Also war das Thema Spinnen des Interviews?
Nee, das Thema war, darf ich spinnen mit dem Staubsauger?
Okay, das war eine spezielle, verstehe, okay. Dann haben wir es ja auch von ExpertInnenseite abgeklärt. Sehr, sehr gut, das freut mich sehr. Dann können wir natürlich zum Thema kommen, beziehungsweise zu unseren Rubriken Schokopost. Haben wir welche?
Naja, der Christian hat natürlich getwittert und das war ja quasi sein Thema, also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er sich nicht dazu äußert. Diesmal gab es kein Essen, der hat das nämlich unterwegs gehört. Weißt du, alles ändert sich, es ist wirklich verrückt. So, jedenfalls, er schreibt, als alter Showman kann ich nur zustimmen, dass gerade die Organisation jeder Art von Events, außer Messen, Schokolade ist. Vor allem das Ergebnis, die Erinnerungen und Erlebnisse, die man teils aus dem Nichts erschafft. Da ist es auch die Zusammengehörigkeit, eine Crew, ein Ziel, Emotionen und Lächeln. Ja, also ne, danke euch für die Geschichten und die Folge. Haben wir ja auch besprochen, ne, gerade so das Dabeisein, das Ermöglichen es auch und das Tun. Also ne, nur einfach irgendwo hingehen und konsumieren, ist es halt nicht, sondern es geht um diese Gemeinschaft.
Habe ich nicht auch gesagt, dass ich lieber organisiere? Weiß ich nicht. Genau. Also das Bezug zum Thema zur letzten Folge, Folge 32, hört sie euch gerne an, wenn euch das Thema zum Beispiel Konzerte interessiert. Schokomoment der Woche. Anna, was hast du?
Nee, fang mal an. Ich höre deine immer lieber. Die Krebelmücke ist es bestimmt nicht.
Nein. So kreativ war ich dann doch, dass ich noch was anderes Thema genommen habe.
Du hast fast 3 Wochen Zeit gehabt, um einen Schokomoment zu erleben. Also.
Es war gar nicht so einfach, muss ich tatsächlich sagen. Obwohl eigentlich mein Schokomoment mir eigentlich das Gegenteil vermitteln müsste. Weil ich war mit meiner besten Freundin hier in Berlin unterwegs. Wir waren spazieren, haben gequatscht, waren im Mauerpark, hatten beide ein Getränk und die Sonne schien. Und setzen uns hin und ich erzählte aus meinem Leben. Es ist häufig so, dass wir vornehmlich meine großen und kleinen Wehwehchen so auswerten zusammen. Und da hat sie etwas gesagt, was mich im Nachhinein dann wieder fiel mir wie Schuppen vor den Augen und sagte mir auch wieder, es ist schön, das auch von anderen zu hören, beziehungsweise wenn andere einen darauf und auch nochmal hinweisen, nämlich in deinem Leben läuft es doch ziemlich gut. Das war auch anders. Und das fand ich in dem Moment einfach sehr schön, weil das ist auch meine Beobachtung und es darauf hingewiesen zu werden war umso schöner an der Stelle, dass eigentlich ist alles cool. So.
Eigentlich.
Ich weiß gar nicht, woher dieses eigentlich immer kommt. Das ist verrückt.
Frag mal deine PsychologInnen.
Liebe PsychologInnen-Community, woher kommt das eigentlich? Also wenn ihr bewandert seid in der Psychologie oder im Coaching, woher kommt das Wort eigentlich und was ist das Besondere daran? Die Frage lasse ich einfach mal so rumstehen.
Ich habe jetzt gerade nicht genau hingeguckt, in welche Richtung Peters Augen gingen, ob er gelogen hat oder das fantasiert hat.
Bitte was?
Oder ob er die Wahrheit gesagt hat, da müsste ich nochmal ganz genau gucken. Außerdem weiß ich nicht genau, bist du gespiegelt eigentlich oder bist du... Ja. Ja, das ist dieses, es ist doch alles gut.
Manchmal.
Eigentlich. Im Grunde. So der Großteil.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall für mehr Informationen zu diesem Thema dankbar. Hast du jetzt mehr Informationen für mich, was deinen Schokomoment betrifft?
Also, ich habe mir ein E-Piano gekauft.
Ah, cool.
Ja, weil ich ja jetzt Klavier spielen lerne. Und ich hatte meine erste Klavierstunde.
So mit Lehrerin? Lehrer?
Mit Lehrer.
Lehrer.
Ja, das ist der Tom. Der Tom studiert und gibt Klavierunterricht im Studentenwohnheim. Und zwar in dem Studentenwohnheim, wo mein damaliger Freund auch gewohnt hat, das aber zwischendurch abgerissen wurde und wieder neu aufgebaut wurde. Es ist wirklich schön geworden. Also damals war das so ein riesengroßer Betonklotz mit kleinen Apartments und so Badezimmern, die man eigentlich nicht Badezimmer nennen kann. Weißt du, diese Plastiknasszellen,
wo du so. Ich habe genau in so einem Wohnheim gewohnt, deswegen so kleiner Insider-Talk. Welches Wohnheim ist das?
Stennerstraße.
Ah, I see. Ja. Nee, da war ich nicht.
Und jetzt ist das aber wirklich hübsch da. Also, das ist nicht ein großer Bau, sondern die haben jetzt ganz viele kleinere gebaut und es ist ganz hübsch geworden. Und auch dieses Klavierzimmer. Also so muss man das wohl nennen. Das ist auch witzig, ne? Da stehen zwei, also ein Klavier und ein E-Piano auch, ne? Weil braucht man ja so als Student.
Prioritäten, glaube ich. Die wichtigsten Sachen sind für ihn wahrscheinlich da.
Genau, genau. Notenständer, Metronom, was man halt so braucht, ne? Klar, es ist nicht sehr groß, aber das ist gut gemacht. Genau. Und das Schokoladige daran war, ich bin ja die unmusikalischste Person der Welt, dachte ich. Aber als er dann so anfing und wir sprachen so über Noten und Fingerhaltung und Tasten und dies, das und Violinschlüssel und Bassschlüssel und er war super erstaunt, dass ich doch was anfangen konnte mit diesen ganzen Begriffen und ich dachte so, ja, Musikunterricht, doch, es ist irgendetwas hängen geblieben. Ich müsste da mal Herrn Timmermann sagen, wissen Sie was, ich habe mir doch was gemerkt aus Ihrem nervigen Unterricht. Und auch er war ganz beeindruckt, ne? Sagte so, ja, musst du wieder reinkommen, aber also du kannst ja sogar Noten. Ich sag ja, ich kann zählen. Er sagt ja, nichts anderes machen die meisten. Haha. So.
Du bist eine fortgeschrittene Anfängerin.
Genau.
Quasi.
Genau. Und dann sagte er, wenn du fleißig bist, dann kann da noch was aus dir werden. Und ich dachte, so, jetzt, nach der ersten Stunde. Und jetzt habe ich das Piano und ich habe die Noten. Und ja, also das Einzige, was ist, meine Finger sind sehr steif. So, also die sind nicht sehr beweglich, machen, was sie wollen. Das muss ich halt üben. Jeden Tag.
Und du brauchst noch den, irgendwann kriegst du dann den Style und das Geld.
Ja, genau.
Weil du gerade gesagt hast, ich habe das E-Piano, die Noten. Und jetzt irgendwann erst da. Geil.
Also so,
richtig cool.
So war das.
Der Tom, ja. Mensch.
Der Tom. Ja.
Und das hast du, war das schon immer so auf deiner Wunschliste? Oder war das jetzt zufällig? Oder?
Das war auf der Bucketlist. Und auch ein bisschen Zufall, weil Junior studiert ja seit Januar an der Uni. Ja, nein, der macht da so ein hochbegabten Programm.
Ah.
Und deswegen bin ich ab und zu in der Uni gewesen.
Auch schön.
Ne? Also, Hassan mich sofort wieder erkannt. Anna, yeah!
Das ist verrückt. Total schön. Manche Leute bleiben im Gedächtnis, Anna.
Ja.
Das ist doch auch eine Sauschokolade.
Natürlich, absolut. Naja, und dann habe ich jedenfalls diesen Aushang gesehen und habe gedacht, okay, das ist jetzt das. Und weil ich ja Dinge einfach tue, ne, wenn ich es kann, dann tue ich es auch. Habe ich es getan. Und das E-Piano kam Freitag und nicht Samstag. Ja, und jetzt ist es da. Ich brauche jetzt nur ein bisschen Platz dafür. Das ist ganz schön groß.
Okay. Achso, E-Piano ist das ja. Das ist ja größer als ein Keyboard, richtig?
Ja, weil er sagte, Keyboard wäre scheiße. Du musst ja mit den Tasten auch wirklich, also nicht diese flachen Tasten, auch nicht das ganz gleich. Ich habe die 88-Tasten-Variante genommen. Also es ist wirklich wie ein Klavier. Also jedenfalls, ich scheine kein hoffnungsloser Fall zu sein. Klimpere da jetzt so ein bisschen vor mich hin und kann auch mit den musikalischen Grundbegriffen was anfangen. Und habe Lob bekommen deswegen. Unerwartet.
Das ist schön zu hören. Vielleicht magst du das ein oder andere Mal berichten.
Ja. Mal gucken.
Über den Fortschritt, welche Stücke dir schon liegen. Oder
ja, ich wusste nicht, dass das schon beeindruckend ist, wenn ich sagen kann, C, D, E, F, G, A, H, C.
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Siehst du? Und solche Sachen habe ich abgespeichert in meinem Kopf und ich wusste auch, wo das C, das tiefe C ist. Also ich kann es abzählen, nur nicht, also ich kann nicht dazwischen erkennen. Aber das lerne ich jetzt. Also das wird alles mit mir und dem Klavier.
Und was ich schön finde, ich spüre die Begeisterung hier in Berlin.
Ja, noch, ne? Mal gucken. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann nervig.
Ist doch egal, Mann. Jetzt, also jetzt
cool ist aber, der hat gesagt schon, wir können perspektivisch, ne, wir machen jetzt klassisch, so richtig, so die Grundlagen. Und perspektivisch können wir aber auch improvisieren üben, ohne Noten.
Also jetzt schon.
Aber wir machen erstmal, ne, dass man theoretisch, dass man auch die großen spielen kann. Die klassischen.
Okay. Die Evergreens der klassischen Musik. Spannend, spannend.
Ja.
Sehr cool. Wie gesagt, ich bin gespannt und vielleicht auch ihr da draußen. Gespannt bin ich auch auf unser Thema heute, weil es ist meiner Meinung nach ein nicht so einfaches, was ich wiederum sehr gut finde. Denn was viele Leute nicht wissen, Anna hat ganz am Anfang unserer Zeit hier in diesem Podcast eine Liste an Themen geschrieben und derer haben wir uns mal bedient. Und da stand das Thema drauf, mehrere Worte, Verletzlichkeit, Ehrlichkeit und Authentizität. Also diese drei Sachen in Verbindung. Was bedeutet das? Kriegen wir dafür Anerkennung und von wem? Wie gehen wir selbst damit um? Fand ich sehr spannend. Verletzlichkeit. Gleich einige Storys eingefallen oder Begebenheiten aus meinem doch sehr schönen Leben, wie ich festgestellt habe. Und ich weiß nicht, Anna, möchtest du mir den Vortritt lassen zum Einstieg oder hast du eine Geschichte, die du sofort erzählen möchtest zu diesem Thema?
Nee, starte doch mal. Ich finde es immer schön, wenn du den Anfang machst, weil ich ja weiß, dass der quasi geskriptet ist.
Boah. Das ist fair zu sagen und ja. Deswegen werde ich jetzt meinen geskripteten Beginn einfach auch mal anteasern. Also woran ich immer denke, wenn ich das Thema Verletzlichkeit höre. Ich denke immer an den kleinen Peter in der fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Und es trug sich zu, dass wir einen unangekündigten Test geschrieben haben in irgendeinem Fach. Und es war dann irgendwie so, dass sich meine Klasse darauf geeinigt hat, zu unserer Klassenlehrerin zu gehen und sich darüber zu beschweren. Ich weiß nicht mehr den Grund, warum das passiert ist. Und sie haben zu unserer Klassenlehrerin gesagt, dass dieser Test nicht angekündigt war. Und so Klassenlehrerin, was? Der war nicht angekündigt? Das geht ja gar nicht. Und die einzige Person, die das Gegenteil gesagt hat, war ich in dem Moment. Weil ich habe dann gesagt, Moment, das war schon angekündigter Test. Und das hat mir den Unmut meiner Klassenkameraden, ich sag mal, aufgehalst und ich bin in Tränen ausgebrochen. Und das ist nicht das erste Mal gewesen, dass es passiert ist in dieser Zeit. Also ich war ein Kind, das gerne auch mal geweint hat, weil meine Mama zu mir gesagt hat, weinen ist okay. Du darfst weinen, das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen war das auch so mein Weg, das so meine Gefühle auch zu zeigen in dem Moment. Und das war sehr, sehr unangenehm. Als ich dann geweint habe, war es interessant. Der eine Teil der Klasse, also ist meine Erinnerung, das ist sehr nebulös, hat dann irgendwie, oh, okay, Peter, das ist doch nicht so schlimm, okay. Und andere waren vielleicht nicht gerade begeistert davon. Und das ist, ja, so tatsächlich die Geschichte, die mir da immer zuerst einfällt. Also so eine Schulzeitgeschichte. Was wahrscheinlich auch meine Lehrerin dazu veranlasst hat, auch in meine Beurteilung dazu etwas zu schreiben. Also nichts Schlimmes, aber meine Mama hat das sehr geärgert, aber weiß nicht. Da stand halt empfindsames Kind, stand da.
Ja, aber hast du nicht Lob bekommen dafür, dass du die Wahrheit gesprochen hast?
Habe ich, auf jeden Fall, also von unserer Lehrerin und auch, also jetzt nicht von den anderen, von den Mitschülerinnen und Mitschülern.
Nee, war da warst du so, die Petze, ist ja klar.
Cool, dass du ehrlich warst, Peter. Wir hatten uns als Klasse darauf geeinigt, dass wir uns sehen. Ich weiß nicht, ich muss das Memo nicht bekommen haben, weiß ich nicht. Es war jedenfalls ein sehr unangenehm, also es fühlt sich so ein bisschen so eine Mischung aus heroisch, aber auch, ich glaube, ich fand das sehr, sehr uncool und hab das halt so gezeigt. Und das Wichtigste für mich auch, was für mich auch heute gilt, so zum Thema Verletzlichkeit, wenn Menschen Tränen zeigen, bin ich da sehr sensibilisiert. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der dann so, hier, komm her, ich nehme dich in den Arm, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen und auch respektvoll aufnehmen, wenn Tränen fließen.
Und bist du grundsätzlich in der Lage zu lügen?
Zu lügen? Ja, grundsätzlich ja.
nur kleine Lügen oder gehen auch große Lügen? Weißt du, so, ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, warum?
Wie warum?
Warum nicht mit der Klasse? Also, ne, was war die Loyalität gegenüber der Lehrerin größer? Ist ja interessant.
Ich glaube, die Loyalität gegenüber, ich sag mal, Rechtschaffenheit, so irgendwie so dieses sehr moralische dahinter. Also klar, als Kind war das nicht so klar, aber es ist schon sehr was, teilweise was sehr, also so ein unumstößliches Denken, dass etwas so etwas wie gerecht gibt. Also es kommt ins Wanken, je älter man wird, habe ich das Gefühl. Gerade auch wenn man so viele Dinge sieht, dass Situationen halt immer viele Perspektiven haben. Aber ja, das ist schon, ich glaube, es kann auch sein, dass das für mich dann auch, also es war für mich das höhere Gut, einfach ehrlich zu sein in dem Moment.
Hast du noch eine Idee, wie alt du warst ungefähr? Hast du das gesagt? Nee.
Ja, das war 5., 6. Klasse. Das ist ja dann so
10, 11,
so, ja. Ja, genau. Mhm. Ist aber ja, ich bin ja prinzipiell in der Lage zu lügen, das wollte ich noch sagen.
Okay. Okay. Ja, weil, also man muss das ja auch üben mit dem Lügen. Und Kinder üben das ja auch gerne. Also, boah, Junior ist wirklich schlecht darin.
Okay.
Also,
okay.
Er ist wirklich schlecht. Also, mir gegenüber ist das schon schlecht. Also, ja. Da denke ich schon immer, ach, mein Gott, lass dir doch bitte was Besseres einfallen. Was soll das hier? Aber auch gegenüber anderen kann er nicht. Ich habe ihn mal, ich habe das mehrfach versucht, ihn zu überreden, was sein Alter angeht, zu schummeln. Nach unten hin natürlich. Mhm. Also immer, wo er diese magischen Grenzen überschritten hatte, so 6. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist jetzt 7, aber du bist erst 2 Monate lang 7. Sag doch einfach, du bist 6, dann fährst du weiter umsonst. Und der ist ja klein und wirklich schmal und niemand hätte gefragt. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, oder im Restaurant, wenn das Kinderbuffet nach Jahren gestaffelt ist und ich sage, sag doch einfach 5. So, wenn dich der Kellner fragt, sagst du 5. Der wird nicht 2-mal fragen. Ich nicke und dann, ne, so, wir kriegen das alles hin. Und dann sitzt er da, der Kellner kommt. Also wir 3-mal das Buffet, so 2-mal Erwachsene, 1-mal Kind und der Kellner sagt, und wie alt bist du? Und Junior sitzt da und sagt,
Oh Gott.
Und dann sagt er, 6.
Also, aber ja, genau das ist es. Also ich wäre auch das, also ich bin auch sehr schlecht im Werwolf spielen zum Beispiel. Weil du Werwolf kennst du ja ganz sicher.
Ja.
Und in dem Spiel ist es ja auch, musst du deine Rolle auch als Werwolf vor allen Dingen verstecken. Und ich bin einfach, ich mag dieses Spiel nicht, weil ich es einfach nicht kann. Es fällt mir super schwer, etwas anderes zu sein, vorzugeben zu sein, als ich bin in dem Spiel. Das ist sehr für mich. Und Ben hat auf jeden Fall mein Mitgefühl. Also ich verstehe das total, dass das sehr schwierig ist.
Also es ging nur um eine Zahl.
Ja, ich weiß.
Und
ich weiß.
Darum, dass wir, ich glaube, 1 Euro sparen oder so. Also in dem Fall war es wirklich so
kein
großes Thema. Ich glaube, also das haben wir hinterher im Trinkgeld, definitiv hätten wir das wieder reingeholt. Aber es war einfach so, ich dachte, komm, oder 1,50. Ja, schlimmer sind diese Nullgrenzen. Ne? Also wie zum Beispiel beim Bahnfahren oder es gibt auch Restaurants, die sagen halt Kinder bis 3 oder sowas, kostenlos. Aber 3-Jährige oder 4-Jährige zu überreden, ist noch schlimmer. Also man muss das erst üben. Also vielleicht hast du da was verpasst, Peter.
Ich glaube, ich habe da wirklich was verpasst. Ich habe so viele Menschen erlebt, die das einfach auch so wegdrücken. Ich habe davon was. Oder beziehungsweise das, was ich davon bekomme oder dafür bekomme, dass ich jetzt einfach mal die Unwahrheit sage, ist vollkommen okay für mich. Also das ist für mich in Ordnung. Bloß das ist dann so emotional. Das ist so in mir drin wie so ein Ringen.
Aber
und ich kann
wenn deine Freundin jetzt fragt, wie dir die neue Frisur gefällt und du denkst dir, was? Wo sind deine Haare hin? Kannst du, kannst du das dann, ja, Schatz, großartig, oh, etwas ungewohnt, aber super, morgen werde ich es lieben. Also ich meine, was kannst du das?
Das ist eine gute Frage, wie ich damit umgehen würde. Ich denke, ich könnte nicht eine verletzliche Wahrheit sagen.
Guck, ist ja also interessant.
Ja, das könnte ich nicht sagen, weil das schon, also ich glaube, es ist, ich denke wirklich hart nach, was ich dann sagen würde. Also ich würde sehr erwägen, was ich dazu sage. Und das macht man schon wieder, das wirkt dann, merkt man schon wahrscheinlich dann schon wieder in der Interaktion mit mir, dann ist eine Pause. Und da weiß man, er überlegt gerade genau, was er sagt. Also das heißt, es ist nicht die direkte Reaktion auf etwas, was ich sagen, vielleicht sagen würde. Also ich denke, ich würde es nicht so negativ verpacken, wie sagen, ey, mir gefällt das überhaupt nicht. Auch wenn es meine Meinung wäre. Also da kommt wieder das, quasi die Beziehung zu meiner Freundin mit rein, weil sie ja meine Freundin ist. Und das, ja. Und vielleicht ist das auch die kleine Lüge, die ich mir dann genehmige. Und das vielleicht auch unangenehm. Das ist auch ganz sicher etwas Unangenehmes.
Also nicht nur für mich. Das finde ich super interessant, weil bei mir ist andersrum.
Aha.
Je wichtiger mir die Leute sind, umso ehrlicher und klarer bin ich. Also radikale Ehrlichkeit bei Menschen, mit denen ich sehr, sehr dicke bin, viel, viel wahrscheinlicher als bei Fremden. Bei Fremden kann ich halt so eine, ach ja, ne, und vor allem, wenn sie mich nicht kennen, kann ich auch viel besser lügen, weil die sehen das nicht. Aber bei Menschen, die mich sehr gut kennen, A, hoffe ich, dass sie diese Wahrheit vertragen.
Ja.
Und B, würde die Lüge schneller auffliegen. Also Menschen, wo ich eine tiefer gehende Beziehung aufbauen will oder eine habe, ne, Hashtag radikale Ehrlichkeit. Auch die Haare. Ich weine immer ein bisschen, wenn mein Freund zum Friseur geht. Was ist das?
Sehr gut. Sehr gut.
Was lacht die Haare? Ich möchte da wuscheln. So. Ja.
Das ist auch interessant. Ja, das ist dann. Finde ich aber, ich finde das gut. Also ich würde mich auch gern mehr in die Richtung bewegen, auch bei unangenehmen Sachen. Also es gibt Dinge, nochmal zum Thema Verletzlichkeit, über Gefühle zum Beispiel, da kann ich null lügen. So, also wie es mir geht oder wie ich gerade Emotionen sind oder wie es in mir vorgeht, das fällt mir sehr schwer darüber. Also da spreche ich ja für mich und aus meinem Inneren heraus, je nachdem, welche Worte ich auch immer benutze. Aber da ist es tatsächlich so, dass da ist mir dann halt, weil ich auch gelernt habe oder beziehungsweise es mitbekommen habe, ich habe auch mal überlegt, so wo auch so diese Wahrheit, wie es mir geht oder darüber zu sprechen, wie es mir geht, hat mir in vielen Situationen geholfen, meiner Meinung nach. Also auch im beruflichen Kontext und so, dass sich das bestärkt hat, dass es auch gut ist. Also ich würde jetzt nicht alles jedem erzählen, das ist nicht der Fall. Also ich glaube, es passiert sehr im vertrauten Kreis, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, mit meiner Freundin, Familie. Das schon, also ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und von vornherein da irgendwie stehen und sagen, übrigens hier, ich habe schon mal Therapie gemacht oder so. Das wäre nicht so mein Ding. Aber tatsächlich darüber dann zu lügen, das fiele mir schwer. Aber da kommt vielleicht immer diese andere Komponente noch eben hinzu. Wir hatten ja auch mal eine Folge über People-Pleasing. Ne? Und da ist es halt, das ist ja auch so ein Stück, ein Gradmesser für die Beziehung, so solche Sachen. Da bin ich wahrscheinlich vorsichtiger, das kann sein. Also sehr erwogen. Das klingt jetzt sehr hart berechnend, aber es ist Tendenzen einfach. Ja.
Ich glaube, das ist völlig logisch, dass es auch vom Kontext natürlich und von den betroffenen Menschen abhängt. Witzig ist halt, also bei mir ist es so, ne, die richtig krassen Stories, die kriegen nur sehr wenige Menschen zu hören. Einfach weil mir das sonst zu intim wäre. Ich weiß ja doch letzten Endes nicht, was die mit diesen Informationen anfangen.
Ja, ja.
Erstaunlich oder bedenkenswert finde ich halt, dass, wo du eben sagtest, ich würde mich nicht auf die Bühne stellen. Ich glaube, da kommt halt irgendwann so ein Kontext, wo das wieder geht, wo du das Ganze nämlich als Geschichte erzählst, die dann gefärbt ist oder insoweit vielleicht verändert, verkürzt, gerade gezogen, geglättet ist, dass du es der großen Menge erzählen kannst, die dann sagen können, okay, krass, das ist eine inspirierende Story.
Eine Aufführung, eine Performance,
ne, ist das genau. Ja. Genau, ja. Also es ist die Geschichte schon und es ist auch wahr, ne? Aber es ist nicht die Geschichte, die, wie du sie deiner Freundin erzählen würdest oder wie du sie, dann ist eben dieser Kontext, wo es nicht geht, also das Dazwischen quasi. Also du würdest es nicht auf der Arbeit erzählen oder du würdest es nicht in der Straßenbahn erzählen oder so etwas. Also das geht halt nicht, aber dann die große Massenkommunikation, Story, da geht es dann wieder. Weißt
ja,
du?
Ja, absolut. Also das ist ja auch, wenn dann Leute Themen besetzen für sich oder das eben Situationen erleben und das, ja, färben. Färben ist das perfekte Wort dafür. Genau, also du überlegst jetzt schon, wem du es sagst.
Genau, und wie du es ein. Ja, genau, wie du es sagst, welche Worte du wählst. Genau, deswegen kann ich auch über harte Themen bloggen und die sind alle wahr. So, also alles, was ich schreibe, stimmt. Aber es sind vielleicht nicht die Punkte drin, die wirklich mir Wunden irgendwo mal gemacht haben. Weißt du?
Hast du mal eine Frage habe ich, wenn du also da diese radikale Ehrlichkeit wirklich dann machst, ist das auch schon mal so richtig nach hinten losgegangen? Oder im Gegenteil, hörst du dafür dann, boah, danke, dass du das gesagt hast, das ist wichtig für mich jetzt, dass du die Wahrheit gesagt hast?
Also ich glaube, es gibt beides. Ne? Mhm. Ich habe das tatsächlich sogar im Dating gemacht, weil ich halt immer dachte, also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv gedatet. So. Und habe ich halt auch gesagt, was soll ich denn da jetzt was vorspielen oder was irgendwie was schön färben oder so, wenn doch eigentlich das Ziel ist, dass die meinen Alltag und mich in allen Lebenslagen und in allen Formen und Farben auch akzeptieren müssen, wenn es denn was Ernstes sein soll. Also für Sex nicht, da kann ich, braucht man ja nicht viel. Da malst du ein Bild für einen Abend und ist gut. Aber wenn du eine Beziehung aufbauen willst, glaube ich, dann ist das nicht sinnvoll, wenn du quasi die ganze Zeit spielen musst.
Ja, ja.
Ja, deshalb, und ja, genau, die Reaktion, sowohl das eine, so krass, dass du das sagst oder ne, heftig oder gut oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch völliges Unverständnis, weil die gerne das Bild haben wollten.
Ja. Also sowohl, okay, sowohl als auch.
Ja, aber es gibt solche und solche. Das kommt, glaube ich, auch dann wieder auf den Kontext und auf die Persönlichkeiten an. Aber letzten Endes musst du ja halt auch selber damit leben. Und ich habe halt die Idee, wenn du diese Verletzlichkeit zeigst, intensiviert das ja die Beziehung. Also, ne, du kannst nicht immer nur alles Schöne erzählen und alles Schlechte weglassen und dann davon ausgehen, das wird eine total krasse, intensive, innige Verbindung. Das geht halt nicht, ne? Sondern du musst auch die andere Seite zeigen. Oder die anderen Seiten. Es gibt ja nicht nur schön und scheiße. Ja, war's wieder.
Da war's wieder.
Ja.
Also das würde genau gerade für die engen Beziehungen ist das einfach auch überlebenswichtig, glaube ich. Also, weil alles andere ist. Wobei ist scheinbar führen Leute da draußen Beziehungen, die so irgendwie so funktionieren, was mich dann auch immer wieder wundert, wenn das dann irgendwie mal, wenn man da so Geschichten hört. Aber ja, absolute Grundlage davon.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Weil wenn die ganze Zeit spielen, also auch vor ihren engsten Vertrauten, also vor Freunden oder vor Partnern oder was auch immer, das ist doch anstrengend. Also das kann doch nicht erfüllend sein, wenn du die ganze Zeit weißt, oh, ich muss hier jetzt aber meine, ne, wie heißt das, mein Gesicht wahren und deswegen kann ich das und das und das und das und das alles nicht erzählen oder zeigen oder nicht weinen, wie auch immer, ne, um das nochmal aufzugreifen. Ich glaube, das ist alles Bullshit. Also wenn du wirklich jemanden hast, dem du vertraust, und das ist, wie gesagt, ich meine damit jetzt überhaupt nicht irgendwelche Lebenspartner oder so, also die im besten Falle doch auch, ja. Aber auch gerade Freundschaften, ne? Also tiefe Freundschaften, nicht so oberflächliche Bekanntschaften, sondern tiefe Freundschaften, wo du halt auch da Druck ablassen kannst und auch Probleme diskutieren kannst und dir Rat suchen kannst. Und dafür musst du das aber auch zeigen und eben auch ehrlich sein. Also auch da kann ich Geschichten erzählen. Ich kann auch, wenn ich gecoacht werde, Geschichten erzählen, hilft halt nur nicht.
Ja, also mir fällt das auch sehr, sehr schwer, was da passiert, also mir das vorzustellen, was passiert sein muss, dass du das als Weg für dich siehst und das aber auch das aufrechterhalten muss, auch sehr, sehr, also da ist ja irgendwo dann, also wenn meine Realität wäre, jemand anders vorzugeben und die ganze Zeit würde ich daran arbeiten, das zu tun. Vielleicht fällt es den Personen dann auch nicht mehr auf, keine Ahnung. Also sehr anstrengend. Übrigens, zu diesem Thema, ich habe einen Filmtipp für alle da draußen, die, also dieses Thema ist gerade sehr cool, ich gebe den einmal weiter. Ich habe vor ein paar Tagen May December gesehen, ist ein Film mit Natalie Portman und Julianne Moore, allein das ist schon eine geniale Besetzung. Und der Film geht auch in die Richtung, dass eine Person das an den Tag legt, und deswegen finde ich das gerade sehr interessant. Wer da mehr zu wissen will, ich will das gar nicht jetzt weiter thematisieren, ist ein Filmtipp, kann man sich sehr gut anschauen, ist so in Richtung Psycho-Thriller so ein bisschen, genau.
Ja, ich glaube, also es gibt definitiv die Geschichten oder die Erlebnisse, die man nicht erzählt, also die ich nicht erzähle.
Mhm.
Dieses, ich gebe dir alles von mir, das kann in meiner Welt nicht, geht nicht. Aber doch die gewichtigen Sachen, das schon. Aber es gibt immer irgendwas, was du nicht erzählst, und ist auch in Ordnung, glaube ich. Dann ist halt aber die Frage, ne, wenn jemand danach fragt, was machst du damit? Und mein Freund würde jetzt sagen, na ja, du hast da je nach Verbindung gewisse Pflichten und Erwartungen.
Hm.
Ich glaube ja, man kann immer sagen, nö, darüber möchte ich nicht reden.
Ja.
Aber das stimmt schon, je nach Verbindung kommt man in so eine Rechtfertigungs-, ne, also warum kann ich dir das jetzt nicht erzählen oder warum will ich dir das jetzt nicht erzählen?
Hm.
Ja. In meiner Welt ist will ich nicht drüber reden, eine valide Erklärung.
Okay, okay. Das würde mir schwer fallen, das zu akzeptieren.
Glaube ich.
Das ist dann irgendwie, dann ist etwas, was ich nicht weiß, und das ist, wobei es dann auch viele Gründe gibt. Also wäre schwer für mich, das einfach zu ertragen. Und auch das zu honorieren in irgendeiner Form und zu akzeptieren. Ich würde es bestimmt, also klar, wenn jemand das deutlich, in aller Deutlichkeit mir sagen würde, auf jeden Fall. Ich habe noch eins in Richtung Verletzlichkeit, was ich mich gefragt habe. Und zwar habe ich die Beobachtung, dass es so eine Art von defensiver Verletzlichkeit gibt. Das ist für mich Weinen und dieses, also sehr, sehr damit zu kämpfen zu haben mit den Gefühlen oder mit der eigenen Reaktion oder mit, ne? Und dann gibt es sowas wie, ich sag mal, offensive Verletzlichkeit. Das ist dieses, wenn Leute das nach, also in Anführungsstrichen zum Angriff übergehen, weil sie verletzt sind. Kannst du mir folgen? Also wenn Leute irgendwie sich beleidigt fühlen oder wenn über etwas gesprochen wird, keine Ahnung, na, du bist ja empfindlich oder sowas in der Art, und da Personen damit umgehen, in der Art damit umgehen, dass sie halt sagen so, was, das kann doch nicht sein, das stimmt überhaupt nicht, warum sagst du das jetzt? Und mir ist so aufgefallen, dass diese defensive Verletzlichkeit tatsächlich leichter, also mehr anerkannt ist, meiner Meinung nach, mehr anerkannt ist, als so dieses Offensive nach außen tragen. Und ich sehe das halt auch durchaus in meinem Umfeld, dass es so eine Art von Reaktion auf Verletzungen gibt. Ich wollte mal fragen, hast du das auch schon mal so beobachtet in irgendeiner Form? Oder ist das
Also, dass man auf Verletzungen mit Angriff reagiert?
Ja.
Ja, klar. Also ich weiß nicht, warum du da, das ist doch normal.
Aber ich habe das Gefühl, dass das eine, also wenn Menschen das beobachten, habe ich das Gefühl, dass dieses Defensive damit umgehen, dann gesagt wird, oh, ja, oh, das kann ich verstehen und so. Während dieses Offensive halt eher dann für Unverständnis sorgt, eher stärker und für, naja, das ist jetzt, meinst du, das war jetzt die richtige Reaktion da drauf?
Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also vielleicht bin ich auch völlig verkehrt hier gerade unterwegs.
Naja, also
Denk dir irgendwas aus.
Schwierig. Also schwierig, ein Beispiel zu finden. Also wo ich zum Beispiel drauf eher offensiver reagiere, ist, wenn mir jemand sagt, na, du bist aber empfindlich. Das heißt für mich, ich darf nicht empfindlich sein. Also ich höre, du darfst nicht empfindlich sein. Oder du darfst nicht dein Innerstes zeigen. So.
Ja, aber wo ist jetzt die Verletzlichkeit?
Ist das nicht Verletzlichkeit? Also aus meiner Sicht schon. Also das ist, für mich geht es darum, ich bin verletzt, wie zeige ich das? Und zeige ich es eher nach außen oder gehe ich eher so, ich weine oder bin total niedergeschlagen? Und
ja, aber das sind doch zwei verschiedene Personen jetzt. Also wenn du empfindlich bist und dir jemand sagt, du bist aber empfindlich, dann ist doch der Angriff selber nicht die Verletzlichkeit, weißt du?
Aber eine Reaktion auf die Verletzlichkeit, dachte ich jetzt.
Ja.
Ja, genau. Und ich meinte wirklich die Reaktion, also wie Verletzlichkeit gezeigt wird. Und da habe ich das Gefühl, dass es da unterschiedliche Pole gibt, einfach wie Menschen darauf reagieren.
Ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auch mit ignorieren oder wegschweigen oder sowas, weil es unangenehm ist. Also gibt ja sicher ganz viele Leute, die es unangenehm finden, ne, oder halt nicht mitfühlen wollen oder können in dem Moment. Und dann ist halt die Frage, was machst du damit, ne? Weggehen, sich rausziehen, genau, oder das halt so abtun. Das ist ja sowieso so eine Reaktion, die schwierig ist, aber die meiner Meinung nach auch verständlich ist. Ne? Man versucht es so abzumoderieren, so, ne? Das so runterzukühlen, damit da bloß nicht noch mehr passiert.
Ja.
Das ist ja genauso, kann ich jetzt auch wieder vom Wochenende erzählen, da ist mir jemand so dermaßen zu nahe gekommen auf meiner zweiten Kellnerschicht. Also richtig unangenehm. Woraufhin ich dann auch was gesagt habe. Und das ist genau das Gleiche auch. Also, ne, also hier war mein Stopp, lass es bleiben. Und die Reaktion darauf kann jetzt sein, oh, okay, alles klar, sorry.
Das ist nämlich defensiv. Defensiv, ja.
Oder es kann halt sein, hab dich mal nicht so. Ne? Hier, wir sind doch gut drauf und ne? Lächel doch mal. Also, oh, wie ich diesen Satz auch hasse.
Eklig.
Nein, ich möchte nicht lächeln, wenn mir gerade jemand unangenehm zu nahe gekommen ist. Nein. So. Und das ist aber genau das Gleiche, glaube ich. Einfach um aus dieser unangenehmen Situation, damit das bloß nicht weitergeht, dass so der Versuch, das so wegzumoderieren oder sich selber halt auch zu rechtfertigen, wo man jetzt merkt, oh, das Verhalten ist scheiße angekommen oder das funktioniert hier gerade in der Situation nicht, irgendwas ist hier jetzt quer. Und dann das eben zu versuchen, sein eigenes Verhalten auch zu rechtfertigen, ne? Also zu sagen, dein Verhalten ist hier unangemessen, nicht meins.
Ja, also das ist sowieso die absolute No-Go-Veranstaltung. Also so darauf zu reagieren, finde ich auch.
Genau. Und das ist ja dieses, ne, also ich sag ja auch, alles darf sein grundsätzlich. Der damit zu kämpfen hat, bist ja im Zweifel du selber, ne? Wie jetzt vor deinen Klassenkameraden, da ja auch. Oder es gibt auch andere Kontexte. Also ich musste mal tatsächlich, da standen mir die Tränen in den Augen, weil ich einer Person zugehört habe. Das war ein Online-Meeting und wir haben uns eigentlich gegenseitig Geschichten erzählt. Das ist so ein Format, das Maren Matschenko ins Leben gerufen hat, einfach um zu zeigen, da sind noch Stories hinter den Menschen und die Community, genau das, ne, es verbindet, wenn wir darüber reden und sie teilen. Und die hat eine Geschichte erzählt. Ich lasse jetzt mal den Inhalt weg, aber das hat so krass bei mir meine eigenen Erfahrungen getriggert und mein eigenes Erleben getriggert, dass ich da saß und dachte, oh Gott, ich heul hier jetzt gleich los, ich muss die Kamera ausmachen. Und ja, also ne, Gefühle lassen sich übertragen. Also es ist genau wie Lachen, ist auch ansteckend. Und wenn du es halt mitfühlst, dann wirst du selber auch verletzlich in dem Moment, eventuell.
Ja.
Ja.
Ich habe ja schon mal gesagt, Geschichten lösen das ja auch bei mir auch aus im Kino oder so oder Dinge, Szenen, die mich einfach sehr ansprechen, wo ich dann einfach mitfühlen kann oder es passiert ja auch, habe ich auch bei Sportveranstaltungen erzählt, dass ich durchaus da auch mein Tränen ausbreche, was, ja, das ist halt so und das ist auch, weiß nicht, das kommt dann einfach. Ich habe noch so ein bisschen überlegt, wie verletzlich und wie ehrlich sind wir eigentlich so im Berufsleben und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es immer auch gut war, ehrlich zu sein oder zumindest in gewisser Weise auch meine Verletzlichkeit zu zeigen gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Und das hat immer dazu geführt, dass die Beziehungen besser wurden zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist wirklich meine Beobachtung. Also Props an alle Arbeitgeber, die ich bisher hatte. Das hat bei allen funktioniert. Da kann ich mich wirklich sehr glücklich und privilegiert schätzen, dass das so ist. Gegenüber Kundinnen und Kunden ist das was anderes. Da geht es irgendwie für mich immer um diese Professionalität. Und vielleicht muss das nicht sein, aber ich pflege da schon relativ, also man ist freundlich, herzlich auch. Und aber es ist für mich immer noch eine, keine Ahnung, so eine Art, nenn es mal Autoritätsgrenze, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll, eine Grenze, wie ehrlich oder wie offen ich dann halt bin. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die fahren das anders. Aber da gerade im Beruflichen ist das gegenüber, ja, meinen Kunden. Ja, das ist eine Schwelle, das ist eine Hürde.
Ja, jein. Also ich, bei mir ist das, also natürlich ist das was anderes als auch da wieder als mit Freunden oder so. Und trotzdem gibt es diese Ehrlichkeit in Bezug auf verschiedene Dinge, weil ich ja einfach diese One-Woman-Show fahre seit 10 Jahren. Hm. Das heißt, wenn was ist, was soll ich anderes tun, als die Wahrheit sagen? Ja. Also, und was soll ich anderes tun, als in dem Falle auch Verletzlichkeit zu zeigen? Das ist zum Beispiel, ich habe es nicht geschafft, ich hatte, weiß ich nicht was, Migräne, dies, das, und das ist keine Entschuldigung. Oder auch, habe ich auch letztens einer Kundin geschrieben, ich habe gesagt, ich kann das gerade nicht machen. Such dir bitte für den Monat jemand anderen. Ich komme wieder, aber geht halt gerade nicht. Und ich glaube, dass es das auch braucht, je nachdem, was das für eine Kundenbeziehung ist. Weil, ne, was soll ich mir jetzt da eine Geschichte ausdenken? Warum, wieso, weshalb? Wenn es zu Ende ist, meinetwegen auch, ne? Ja. Also, das ist auch so ein Punkt, ne? So, ich möchte den Auftrag nicht verlängern oder ich möchte den, weiß ich nicht, die KundInnen möchte ich allgemein nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Was soll ich da um den heißen Brei rumreden? Hm. Also, weißt du, ich sage, ne, ich möchte das nicht mehr machen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, oh, ich habe leider keine Kappa mehr oder ich verändere meine Ausrichtung und da passt du nicht mehr rein oder bla bla bla, was weiß ich was. Aber was, das hilft's ja nix. Ne? Also ich kann auch einfach sagen, das passt nicht mit uns. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich mache das nicht mehr. Und ne, das eine ist vielleicht, also ne, wenn ich jetzt halt da sage, ich schaffe das gerade nicht, ich bin gerade nicht in der Lage oder was weiß ich was, das ist schon was, wo ich mich verletzlich zeige, aber das ist halt so, die kaufen den Mensch ein, ne? Ich bin ja keine Maschine.
Ja, und das ist so. Wahrscheinlich auch der Unterschied. Bei uns ist es dann eben so, weil wir ein Team sind, dass sie eben das genau, Team sozusagen einkaufen. Ja, ja, genau. Und deswegen meine ich auch, das meinte ich auch mit privilegiert, dass das eben für mich, es gibt immer Optionen außer mir. Also egal.
Es gibt auch immer Optionen außer mir, aber wenn man mit mir einen Vertrag schließt, dann ist das, bin ich das. Mhm. Und nicht die Firma.
Ja, ja.
Ne? Also, das ist halt so ein Punkt. Ich finde es aber auch in Ordnung. Auch wenn Kunden das dann halt eben auch merken, dass sie auch mir gegenüber ehrlich sein können. Ne? So von wegen, ne, das ist hier gerade nicht stimmig oder ich brauche mal einen Moment. Ich hatte mit einer Kundin, da habe ich ein Textfeedback gemacht und eigentlich ist die halt so mega straight und so super selbstbewusst und so. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann brauchen wir hier gar nicht erst groß Larifari und bin dann reingeknallt und habe ihr gesagt, so, wir arbeiten an dem, an dem, an dem, an dem und an dem. Es ist viel Gutes da. Wir machen jetzt noch besser. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, da können wir ansetzen, da, 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 da. Und dann fing die fast an zu weinen. Und ich dachte,
okay, oh,
habe ich jetzt völlig falsch eingeschätzt, die Situation. Und dann sagte sie das auch. Ich bin nicht so gut drauf. Kannst du mir ein bisschen auch mir jetzt hier die Schulter klopfen und mir was Gutes sagen? Und ich sage, okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Und das ist aber super, wenn Kunden oder Kundinnen in diesem Falle so viel Vertrauen haben, das dann auch zu sagen. Ne?
Ja, ja. Und ich denke auch, dass das durchaus funktioniert, aber dass es auch gewünscht ist. Ja. Also wir haben aber auch bei unseren Kundinnen und Kunden auch immer Leute, die gerne auch mal sagen, jetzt sag doch mal ehrlich, wie ihr es findet. So. Ne? Also wenn ich es wirklich ehrlich sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich so ein Feedback geben. Also für euren Laden würde ich nicht arbeiten wollen. Aber das ist halt meine persönliche Entscheidung. So.
Ja, aber gut, es ist halt auch wieder die Frage, worum geht's, ne? Also genau. Und welche Prozesse gestaltest du da gerade? Bei mir geht's um Text. So, genau. Du kannst immer sagen, das ist das Produkt. Ne? Ich sage überhaupt nichts gegen die Abläufe deines Unternehmens oder gegen dich, sondern nur das Produkt.
Ja, 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 ja. Genau. Also sowas dann schon, aber es ist durchaus auch gewünscht und geschätzt. Bloß es ist auch immer wie bei anderen Dingen, wo wir vorhin festgestellt haben, auch gefärbt tatsächlich. Also es ist für Kunden freundlich gefärbt. Also Kunden müssen jetzt nicht wissen, warum jemand nicht da ist, wenn irgendwie die Person krank ist. Also aus über welchen Gründen die auch immer krank ist, ist ja sowieso auch, wird sowieso geheim halten, aber beziehungsweise ist ja keine öffentliche Information. Bloß, was ich auch erlebt habe, ist, dass es durchaus auch hilft, manchmal so zu sagen, was eigentlich gerade los ist, wenn man jetzt sagt, hier, da geht es überhaupt nicht klar, da ist einfach so viel gerade los bei ihm oder ihr, deswegen klappt das jetzt nicht und ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Also ich glaube tatsächlich, dass ich das oder wir, also wir jetzt meine ich meine Firma, durchaus auch häufiger machen können. Und ich glaube, das kommt auch besser an für die Kundenbeziehung. Also
genau, das ist halt wieder die Frage, ne? Was hat es? Und ich glaube halt, das ist wieder genau das. Es stärkt irgendwie das Vertrauen. und intensiviert die Verbindung. Und das ist auch bei Kunden und Kundinnen, mit denen man halt länger zusammenarbeitet, ist es ja was Gutes. Ne? Also ich denke, dass das, ja, dass das viele positive Effekte auch haben kann. Ne?
Ich habe noch was gelesen zum Thema Verletzlichkeit und da stand was drin wie Mut zur Konfrontation ist auch Verletzlichkeit. Die schwierige Gespräche zu führen und Konflikte anzugehen, anstatt sie zu vermeiden.
So.
Ich bin darüber gestolpert, weil ich das eine habe ich nicht mit dem anderen verbinden können. Mut zur Konfrontation ist Verletzlichkeit. Also ja, klar, ich gebe etwas von mir preis, dass ich mit etwas unzufrieden bin, dass ich etwas nicht mag und
ja,
stehe
aber,
die Konfrontation.
Ja, aber dass du es so sehr nicht magst, dass du das, dass du was dazu sagst. Also das ist schon, ne, also das ist genau der Punkt, glaube ich. Ab wann sprichst du das an? Also das ist, ne, wenn du jeden kleinen Mist ansprichst, ich glaube, dann wär's nicht so. Aber wenn du merkst, so okay, das ist jetzt so wichtig, dass du in die Konfrontation gehst, dann ist das schon Verletzlichkeit, weil du ja zeigst, hier, das macht was mit mir und ich muss das klären.
Ja.
Also dieser Wunsch nach Klarheit ist so groß, dass ich das jetzt mache.
Okay, damit kann ich was anfangen.
So würde ich es jetzt sagen.
Ja, genau, also diese, es war bloß so irgendwie so in meinem Kopf so ein bisschen verheddert.
Also das ist ja nicht, ich piss dir jetzt ans Bein, du Penner, sondern das ist, pass mal auf, hier ist was und das ist einfach so blöd gerade, dass wir das klären müssen, so.
Ja, ja. Ja, das
für mich Sinn. Blöd.
Mhm.
Also da würde ich jetzt die Verletzlichkeit suchen. Oder sie verorten in diesem Beispiel. Aber interessant, wo liest du solche Sachen wieder? Weil ich habe im ersten Moment auch gedacht, ah, das passt ja gar nicht zu dir.
Das habe ich, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ich kann
irgendwo
den Link gerne raussuchen.
Internet.
Irgendwo im Internet. Im Internet falsch abgebogen.
Ja.
Ja, also mein Skript erfordert auch eine gewisse Recherche, weil ich manchmal ja auch bei Themen so denke, so eindenken in Thema Verletzlichkeit. Ich kenne meine eigenen Geschichten, aber irgendwie möchte ich dann schon ein größeres Bild haben. Da muss ich schon mal einmal nachschauen. Das ist ja auch meine Verletzlichkeit, ja, dass ich einen Bedarf habe, mich vorzubereiten, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist, ohne könnte ich das hier nicht machen. Das ist vollkommen verrückt. Also als ob ich keine Gespräche normal so führen könnte, ohne mich vorzubereiten. Vielleicht ist aber dann doch wieder auch was anderes.
Und interessant ist es für mich doppelt, weil also ich mache das ja so, ich kenne zwar das Thema, aber ich bin nie vorbereitet.
Mhm, ja.
Und witzig, weil es wird doch geschnitten. Also theoretisch, wenn du jetzt so völligen Quatsch erzählst, und wir hatten das schon ein paar Mal, dass wir hier so Stellen hatten, wo wir gesagt haben, nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Also so viel kann ich jetzt mal verraten hier. Verletzlichkeit, das ist zwar unter Live-Bedingungen, wir sagen immer, wir nehmen es auf und ich schneide so gut wie nichts raus, außer es hat dann irgendwie doch so eine Länge. Aber es gab 2, 3 Situationen, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Das war komisch formuliert oder das könnte irgendwie komisch ankommen, das schneiden wir raus. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also
zur Transparenz, wir enthalten euch auch Dinge vor, ihr Lieben da draußen.
Ja, die Outtakes, ich sammle sie.
Das wäre, also wenn wir irgendwann mal Outtakes verpacken, dann müssen wir uns mal schlaues
Format. Das eine war so lustig, Peter, eigentlich müssen wir das irgendwann mal bringen. Du weißt, welches ich meine.
Ich kann es mir vorstellen,
ja.
Du kannst es mir mal schreiben. Ich hatte heute auch eine Situation mit Schreiben. Ich hatte einen Videocall mit Kolleginnen, zum Glück nur interne Kolleginnen. Und ich hatte so, also neben mir ist hier so ein, das sieht man jetzt gerade nicht, weil ich stehe, aber hier ist so ein weißes Sideboard und da lagen so ein paar Sachen drauf. Und da lagen Dinge drauf, die man in eine gewisse Richtung hätte interpretieren können. Also es waren völlig harmlose Dinge. Soll ich es mal sagen? Soll ich sagen? Also Zeitschriften, Fahrradlampen, irgendwelches Geschirr vom Camping noch und so, das lag hier einfach. Und ich bin da, was meinen Hintergrund betrifft, meistens auch so, ja, ich räume es dann weg für gewisse Situationen. Meine Kollegin hat das alles in eine gewisse Richtung gedreht und sie hat mir dann während des Calls quasi nebenbei eine Nachricht geschrieben, möchtest du nicht die Sachen da im Hintergrund weglegen, das sieht so und so aus. Es war sexuell angehaucht, was sie da gesehen hat. Und wir haben einfach immer währenddessen hin und her geschrieben und wir waren total abgelenkt. Den Termin eigentlich gar nicht so richtig viel mitbekommen. Und wir mussten aber auch dann so lachen und dann auch eine andere Kollegin, hey, was ist denn bei euch los? Warum kichert ihr denn die ganze Zeit? Ja, wir haben dann nämlich irgendwo geschrieben. Ja, das erinnert mich an diese Situation. Liebe Grüße, ich fand es sehr lustig. Es war einfach schön, was aus einer Taschenlampe werden kann und einer Zeitschrift, die Sports Illustrated heißt. Muss es noch bildlicher sein? Ich weiß nicht, ob Anna das rausschneidet. Ich habe keine Ahnung.
Einer meiner Ex-Freunde, der ist sehr viel Rennrad gefahren. Und es gibt dann diese Autokalender, also die man ja so kennt mit den halbnackten Frauen.
Mhm.
Die gibt es auch für Rennräder. Und also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber Männer, die ihre Rennräder so lieben, dass die die mit kleinen so Babyfeuchttüchern reinigen und eigentlich, also sie möchten beim Sex drauf gucken und solche, also die gibt es. Und dann posieren also diese halbnackten Frauen mit dem total krassen Carbonrad oder mit dem tollen Reifensatz da und weiß ich nicht, der Helm ist irgendwie besonders von Marke XY und ich denke mir, okay, das ist eine besondere Art von Kunst,
ja,
die ich nicht nachvollziehen kann, aber es ist in Ordnung für mich. Also
ich kann mir kein Hobby und keinen Gegenstand vorstellen, der so viel Erregung in mir erzeugt, dass ich ihn gerne in einem Kalender zusammen mit Frauen, die ich offensichtlich sexy finde, zusammen.
Aber nur die Frauen wäre okay für dich.
Ja, das definitiv.
Okay.
Das definitiv.
Ja, sind wir dann wieder beim Thema schön und Körper und so, haben wir auch schon drüber gesprochen. Einfach nett anzugucken, das ist schon gut.
Ja. Anschauen.
Ja.
Mhm. Ist okay.
Ja, also das ist ja auch was. Ne? Ich glaube, das war das in der letzten Folge, dass ich so ein paar nerdige Dinge von mir preisgegeben habe. Auch das ist, glaube ich, so ein Teil Verletzlichkeit.
Mhm. Ja.
Wobei jetzt halt wieder die Frage, ne, was ist mit dem Kontext? Also ja, wir beide reden hier, unser Küchentisch. Das ist ja so das Setting, was wir beschlossen haben. Aber gleichzeitig hören da eben auch Menschen zu. Und dann haben wir wieder dieses Bühnenthema, ne? Also wie viel erzähle ich, was erzähle ich, welche Akteure dürfen da drin sein und welche nicht. Und ich glaube, dadurch ist es dann eben wieder, ja, also wir überlegen ja schon genau, wem wir was teilen. Aber ich finde halt, für die ganz intensiven Beziehungen braucht es das eben, dass wir auch die Sachen erzählen, die vielleicht, ja, die nicht so ganz einfach sind, die aber doch prägend sind meistens, ne?
Ja, und ich habe zum Beispiel auch das Feedback von einem Kollegen von mir bekommen. Ob das ein gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme es als positiv. Du, wenn ich dir da so zuhöre, ist das auch so, wie wir uns normal unterhalten.
Siehste.
Whatever that means.
Ich habe ja aufgrund von dem Verbindungsschaffen-Podcast schon Kunden gewonnen. Also die haben den Podcast gehört und haben gesagt, okay, das ist krass, mit der Frau möchte ich arbeiten.
Ja, aber in Bezug auf diesen Podcast wahrscheinlich noch nicht. Ja.
Tatsächlich noch nicht, aber es sind ja viele Kundinnen, die uns hören.
Ja, das ist quasi die Anna Kuschinski Experience, wenn man das so nennen möchte. Das ist ja, es gibt dich ja dann in verschiedenen Facetten und dann ist, das bestärkt hier einfach nochmal. Ich nehme es mal positiv, das bestärkt deine Kundinnen und Kunden einfach in ihrer Entscheidung. Punkt.
Ich hoffe doch.
Ja,
kann ich. Es gibt ein paar, die immer wieder kommen, das ist ja was Gutes.
Das muss ich auch erwarten. Ne? Genauso wie wir im Podcast hier auch Leute haben, die auch immer wieder herkommen und uns zuhören. Fazit des Ganzen. Die Nähe macht es aus, das hast du eigentlich ja eben auch schon auf den Punkt gebracht. Die Nähe macht die Ehrlichkeit und die Verletzlichkeit. Für mich ist so ein bisschen das Fazit auch aus diesem Ganzen, Verletzlichkeit ist sehr viel. Also ich bin auch noch immer in dieser Konfrontation, dass das irgendwie so Sinn ergibt dann tatsächlich und dass sich Verletzlichkeit auf vielen Wegen zeigt. Ich persönlich habe Verletzlichkeit immer als etwas gesehen, was auch mich menschlicher macht oder mich einfach was Zugang schafft, was positiv besetzt ist. Ich denke aber auch, dass ich in der Hinsicht eher glücklich bin. Ich glaube, es gibt auch Leute, die einfach auch negative Erfahrungen damit gemacht haben. Deswegen kann ich nur für mich sprechen an der Stelle, dass es für mich tatsächlich Verletzlichkeit, ja, das ist. Lügen ist eine andere Sache. Es ist nicht einfach für mich und ich glaube, ich verheddere mich da vielleicht auch manchmal ein bisschen.
Ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich nichts dazu gesagt habe, ob ich es kann, ne?
Ach so, stimmt.
Das ist genau der Punkt. Das weglassen, was man vielleicht nicht teilen möchte.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Das habe ich gut gemacht.
Ja. Ja, also ich bin immer noch dabei. Ich glaube, ich denke noch ein bisschen auf offensive und defensive Verletzlichkeit drauf herum. Weil ich glaube, ich habe es noch nicht auf den Punkt gebracht, was ich damit meine. Und das nehme ich einfach mal für mich mit. Es ist eine Beobachtung. Vielleicht lasse ich es mal ein bisschen einwirken.
Vielleicht auch dieser Teil, das ist ja Selbstoffenbarung auch, jemand anderem zu sagen, dass er die Gefühle, die er gerade äußert, hier in diesem Kontext unangemessen findet.
Ja, ja.
Oder ne, übertrieben findet oder was auch immer. Das ist eine Aussage über einen selbst. Und das ne, muss man eben schon immer mitbedenken auch. Egal welcher Kontext das ist, ich sag immer auch was über mich selber.
Ja. Und Mut zu offener beziehungsweise vielleicht verletzlicher, aber ehrlicher Kommunikation mit Kundinnen und Kunden kann helfen.
Es kann die Verbindung stärken, wenn Vertrauen da ist. So ein Grundvertrauen braucht es auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, es gibt auch bei mir, nein, ich glaube nicht, ich weiß, es gibt auch bei mir Kundenbeziehungen, wo das nicht so ist, wo ich auch eine Fassade habe, eine, die schon authentisch ist, aber nicht alles zeigt, ja.
Gefärbt ist, das ist unser, das ist das Wort.
Das ist jetzt das, ne?
Das ist gefärbt, Folge. Ist einfach,
sehr ich schön,
mag,
ja.
Mag das einfach. Gefärbte Schokolade.
Okay.
Vielleicht der Titel unserer heutigen
besser
Folge.
Besser als gefärbte Oliven. Die Schwarzen sind alle gefärbt, wusstest du das?
Ja,
das ist voll
das
die Mogelpackung.
Habe ich auch schon mal gehört, aber oh. Völlig random ist, aber Oliven ja. Zu sprechen, aber find ich cool. Gut finden wir die auch, wenn ihr gern eure Reaktionen mit uns teilt, entweder per Mail schokolade@annakuschinski.de, das geht an uns beide, gerne auch auf Instagram uns schreiben und wenn ihr auch gerne etwas von uns hören wollt, bestimmtes Thema euch interessiert, lasst es uns gerne wissen, wir freuen uns, Bewertungen, Kommentare, lasst ein bisschen Schokolade da und lasst Schokolade bei anderen Menschen, das ist immer unsere Botschaft und in diesem Sinne einen schönen Tag euch noch, Anna dir natürlich auch und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut, mach du es gut.
Ciao, ciao.